ARD. Das Wissen.
Ein Großlabor auf dem Campus der Universität Ulm. Hier zeigen Chemikerinnen, Materialwissenschaftler, Mathematikerinnen und Ingenieure, dass Deutschland Spitze ist. Sie entwickeln neue Batterietechniken.
Das ist eine Erfindung des Hauses, dass wir also kein Lithium hin und her wandern lassen, sondern Chloridion. Chlorid ist ja Kochsalz drin zum Beispiel.
Also harmlos, billig und praktisch unendlich verfügbar. Es wäre eine echte Alternative zu den Problemrohstoffen Lithium, Nickel und Kobalt, die heute in fast allen Batterien stecken. Und bei denen Deutschland als Produktionsstandort abgehängt ist im internationalen Vergleich. Maximilian Fichtner, der Chef des baden-württembergischen Batterieforschungsclusters, ist stolz auf die Innovation seines Teams.
Wir haben das Basispatent und von den theoretischen Zahlen gibt es also ein sehr gutes Potenzial.
Innovative Batteriezellen. Wie wird Deutschland wettbewerbsfähig? Von Dirk Asendorf.
Vom Handy bis zum Elektroauto, vom Fährschiff bis zum Stromnetz. In vielen Bereichen funktioniert moderne Technik nur mit wiederaufladbaren Batterien. Sie sind ein zentrales Element der Energiewende. Bei der Erforschung und Entwicklung neuer Batterietypen gehört Deutschland zur internationalen Spitzengruppe. Doch die Massenproduktion findet in Asien statt. 2/3 aller Batteriezellen für die Elektromobilität kommen heute aus China, mehr als die Hälfte von nur 2 chinesischen Unternehmen. Eine Abhängigkeit, aus der sich Deutschland gerne befreien würde. Der Bau erster Gigafabriken hat zwar begonnen, mit 3-stelligen Millionenbeträgen von Bund und Ländern gefördert, doch jetzt steckt er schon wieder in der Krise. Besser stand es in den vergangenen Jahren um die Grundlagenforschung.
Wir haben eine Wissenskette in Deutschland. Das Ding heißt Batterieforschung Dachkonzept und das ist, halte ich, für ein großes Fund.
Sagt Martin Winter, neben Fichtner einer der führenden Batterieforscher Deutschlands. Der Chemieprofessor leitet das Batterieforschungszentrum der Universität Münster. Und er ist seit 2016 Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats für Batterieforschung, den das Bundesforschungsministerium eingerichtet hat. Das habe sich durchaus um den Aufbau der deutschen Batterieforschung verdient gemacht, lobt Winter. Jahr für Jahr hatte es höhere Fördergelder zur Verfügung gestellt, von 80 Millionen Euro 2018 bis auf 145 Millionen 2023. Eine Aufholjagd, deren Ergebnisse sich sehen ließen. Die Zahl der wissenschaftlichen Veröffentlichungen aus Deutschland hatte sich verfünffacht, weltweit nur vervierfacht.
Es gibt ein Ökosystem Batterieforschung noch. Und ich glaube auch, dass da viele Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, aus den großen Schwerpunktzentren Dresden, Braunschweig, Ulm, Karlsruhe, Aachen, Münster, Gießen, ne, dass die dann nachher dann sehr gerne bereit sind, das weiterzuentwickeln für die Umsetzung in die Industrie. Man muss sie nur lassen. Lassen bedeutet eben auch bezahlen.
Doch 2024 kam der Einbruch. Statt 180 stellte das Bundesforschungsministerium nur noch 20 Millionen Euro für neue Projekte zur Verfügung. Der Grund? Es fehlte das Geld aus dem Klimatransformationsfonds. Den hatte das Bundesverfassungsgericht Ende 2023 für nichtig erklärt. Ersatz für die Millionen ist bis heute nicht in Sicht. Die Gefahr ist deshalb groß, dass die deutsche Grundlagenforschung ihre besten Köpfe verliert, warnt Winter. Denn anderswo locke großes Geld. Die USA, China, Japan und Südkorea haben ihre Fördermittel seit 2021 verdreifacht.
Wenn wir ganz wenig Geld nehmen, ganz wenig Zeit und ganz wenig Menscheneinsatz, ja, und dann sagen, damit wollen wir das Gleiche erreichen, was die anderen mit ganz viel Geld, ganz viel Zeit und ganz viel Menscheneinsatz erreicht haben, dann funktioniert das nicht. In China gibt es 6.000 Vollprofessuren. Also in Deutschland, sage ich mal so, würde ich jetzt mal so Pi mal Daumen sagen, sind wir so 25, vielleicht 30.
Ein Blick in den Alltag der Batterieforschung macht schnell klar, warum Wettbewerbsfähigkeit ohne Geld, Zeit und Personaleinsatz nicht möglich ist.
Die Grundlagenforschung.
In den Batterielaboren an der Universität Ulm sind über 12 sogenannte Glove-Boxes aufgereiht. Das sind hermetisch verschlossene gläserne Kästen, aus denen umgestülpte Latexhandschuhe hängen. Statt mit Luft sind die Boxen mit Argon gefüllt. Das Edelgas steht unter Druck und wird ständig umgewälzt und gefiltert, denn Reste von Sauerstoff oder Feuchtigkeit könnten zu einer Explosion führen. In den Kästen setzt Doktorandin Monika Vogler, durch die Handschuhe geschützt, neue Chemikalienmischungen für das Innere von Batteriezellen an.
Das Mischen dauert so eine halbe Stunde, bis ich dann einen Messwert habe. Anschließend haben wir hier einen Roboter in dieser kleinen Glovebox, der dann die Experimente durchführt. Also ich könnte jetzt mehrere Elektrolyte zubereiten lassen, kann derweil in die Mittagspause gehen und kommt zurück und transportiert dann einmal 8 Elektrolyte rüber und dann bauen wir die Zellen.
Das sind in diesem Fall kleine Knopfzellen, viele hundert am Tag. Der Roboter packt je 64 davon auf einen Kunststoffträger. Der wird dann in einem Brutschrank tagelang erhitzt und abgekühlt, geladen und entladen. Erweist sich eine der experimentellen Batteriezellen dabei als besonders hochwertig, macht Monika Vogler mit ihr in der nächsten Testrunde weiter. Sie muss geduldig sein. Es ist ein äußerst langwieriger Prozess von Versuch und Irrtum. Jede Batterie besteht aus 4 Teilen: Anode, Kathode, Elektrolyt und Trennschicht. Sie sollen möglichst viele Ionen, das sind geladene Atome oder Moleküle, speichern und transportieren. Das Ulmer Team um Maximilian Fichtner forscht vor allem mit den unproblematischen Stoffen Natrium, Magnesium, Calcium, Aluminium und Chlorid. Die Chlorid-Ionen-Batterien hat Fichtner ja schon zu Beginn dieser Folge von Das Wissen als eine der zukunftsträchtigsten Innovationen des Teams gelobt. Wenn das Mischungsverhältnis der Stoffe leicht verändert wird, ergeben sich Millionen möglicher Batterievarianten. Ob sie brauchbar, im besten Fall bisheriger Technik sogar überlegen sind, das lässt sich nicht theoretisch, sondern nur praktisch ermitteln. Computersimulationen können den Suchprozess allerdings beschleunigen, erklärt Maximilian Fichtner.
Manchmal ist es so, dass die Simulationen dem Experiment vorauseilen, manchmal ist es aber auch umgekehrt. Und in jedem Fall ist es so, dass Simulationen, Experiment wechselseitig überprüft werden müssen. Ansonsten kann man wirklich sagen, ist es die Intuition des Chemikers, die halt sagt, okay, lass uns mal noch 1% von dem Element XY da noch mit reinbringen. Das ist dann so das Fachwissen, der Background, die Intuition, die man mit reinbringt.
Am Ende der langwierigen Suche steht im besten Fall eine neuartige Batterie mit neuen Vorteilen. Einen Batterietyp, der für alle Anwendungen optimal ist, wird es aber nie geben. Davon sind die Experten überzeugt. Jede Neuentwicklung hat ihre besonderen Eigenschaften, und das sind viele. Neben der Ladezeit und der Energiedichte gehören dazu die Lebensdauer, die Sicherheit, die Verfügbarkeit der nötigen Rohstoffe, die Recyclingfähigkeit und natürlich der Preis. Je nachdem, wofür die Batterie genutzt werden soll, ist mal die eine Eigenschaft besonders wichtig, mal eine andere.
Die Anwendungen.
Vororttermin beim Hybrid-Großspeicher Farel, nördlich von Bremen. In der Nähe drehen sich Dutzende Windräder. Der Strom, den sie erzeugen, kann hier zwischengespeichert werden. Damit hält der lokale Stromversorger EWE sein Netz stabil. Elektriker Arne Timpe öffnet die Klappe zu einem weißen Container, vollgestapelt mit Batterien. Es sind solche auf Natrium-Schwefel-Basis.
Die Natrium-Schwefel-Batterie ist eine Hochtemperaturbatterie. Und das Ganze wird erhitzt und über 240 Grad, sagt der Hersteller, dass wir da sicher Energie ein- und ausspeichern können.
Innen sind die Zellen heiß. Außen ist davon kaum etwas zu spüren.
Verbrennen tut man sich nicht daran. Man kann da so die Hand dran halten. Die Zellen, die sind in Sand gelagert. Da ist auch die Heizung mit drin. Dann in einer Metallverpackung, dann wieder Sand außen drum. Und dann wieder eine Metallverpackung. Das Ganze ist vakuumverschlossen. Das ist auch dann gut isoliert. Die Hitze bleibt da drinnen in der Zelle. Das funktioniert sehr gut.
Die Batterieheizung verbraucht zwar Strom, trotzdem ist die Natrium-Schwefel-Technik hier die richtige Wahl. 3 Dutzend weiße 40-Fuß-Container stehen direkt neben einem kleinen Umspannwerk. 5 Container sind mit Lithium-Ionen-Batterien vollgepackt. Lithium-Ionen und Natrium-Schwefel. Die beiden Batterietypen ergänzen sich hier ideal.
Natrium-Schwefel Wir nennen es immer den Marathonläufer und hier gegenüber bei dem Lithium sind wir beim Sprinter. Und die Kombination aus beiden macht für uns den Betrieb hier so attraktiv.
Die Lithium-Ionen-Akkus verbrauchen wenig Platz, laden schnell, sind bei voller Leistung aber nach 15 Minuten auch schon wieder leer. Sie stehen als blitzschnelle Eingreiftruppe bereit, wenn bei einer plötzlich eintretenden Flaute große Mengen Windenergie im Stromnetz fehlen. Die Natrium-Schwefel-Batterien sind träge. Dafür können sie 7 Stunden lang zuverlässig Strom liefern und damit eine längere Flautephase überbrücken. Danach brauchen sie dann allerdings mehrere Stunden, um wieder aufzuladen. Beide Techniken haben den Vorteil, dass sie kaum Wartung brauchen.
In diesen 6,5 Jahren an Betriebszeit ist nicht ein Modul kaputt gegangen oder musste ausgetauscht werden.
Als die Anlage im Oktober 2018 in Betrieb ging, war sie der mit Abstand größte Batteriespeicher im deutschen Stromnetz. Die Technik hat sich bewährt. Inzwischen sind weit größere Batteriespeicher über ganz Deutschland verteilt im Einsatz. Zusammen können sie kurzfristig so viel Strom zur Verfügung stellen wie das größte Gaskraftwerk im Land. Und das ist erst der Anfang. Derzeit sind so viele Batteriegroßspeicher in Bau und Planung, dass sich ihre Gesamtleistung schon in wenigen Jahren verhundertfachen wird. Batterien sind die billigste Möglichkeit, mit der schwankenden Stromerzeugung von Wind- und Solarparks eine stabile Versorgung zu garantieren. So wie im Großen funktioniert das auch im Kleinen. Auf deutschen Dächern und Grundstücken gibt es weit über 3 Millionen Solaranlagen. Den Strom erzeugen sie allerdings tagsüber, wenn die privaten Haushalte nur wenig Strom verbrauchen. Gerhard Kunze ist Geschäftsführer der Bremer Firma Adler Solar. In Kundengesprächen rät er inzwischen fast immer dazu, neben einer Solaranlage auch gleich einen Batteriespeicher zu installieren.
Die Sonne scheint tagsüber und wenn tagsüber keiner zu Hause ist, beide berufstätig, die Kinder in der Schule, und dann wird morgens und abends Kaffeemaschine angeschmissen, die Waschmaschine angeschmissen, der Trockner, alles was so ist, dann läuft das nicht zu der Stromgewinnung parallel und dann ist eben Speicher sinnvoll.
Insgesamt können alle Heimspeicher in Deutschland zusammen bereits 15 Gigawattstunden Strom aufnehmen. Das entspricht der Menge, die 15 Atomkraftwerke in einer Stunde erzeugen. Mehr als 5-mal so groß ist die Kapazität all der Batterien in den 1,6 Millionen Elektroautos, die bereits in Deutschland zugelassen sind. Auch sie sollen künftig zur Stabilisierung des Stromnetzes beitragen. Dafür werden sie immer dann geladen, wenn Strom reichlich und billig verfügbar ist. In Zeiten, in denen Strom knapp und teuer ist und das Auto gerade nicht gebraucht wird, könnten Sie einen Teil Ihrer Ladung ins Netz zurückspeisen.
Die Produktion.
Herzlich willkommen am zweiten Bauabschnitt der Fraunhofer FFB. Was machen wir? Wir bringen Technologien aus dem Labor in die Industrie.
820 Millionen Euro investieren der Bund und das Land Nordrhein-Westfalen in den Bau einer Forschungsfabrik für die industrielle Batteriezellfertigung. In einem Gewerbegebiet bei Münster sollen Unternehmen Produktionsverfahren testen, bevor sie in den Bau eigener Fabriken für neuartige Batteriezellen investieren. So etwas gibt es in Europa bisher nicht. Die Entscheidung der damaligen Forschungsministerin Anja Karliczek, CDU, das Projekt in die Nähe ihres Wahlkreises zu holen, war heftig umstritten. Eigentlich sollte die Forschungsfabrik bereits 2022 ihren Betrieb aufnehmen. Doch bisher ist davon nur eine grüne Wiese zu sehen. Nebenan ist allerdings eine sogenannte Prefab, ein Vorläufer der großen Fabrik, so gut wie fertig. Der Chemiker Simon Lux ist hier der Chef. Bevor er in die Forschung wechselte, war er für die Batterieentwicklung bei BMW zuständig. Er betont die Flexibilität der Anlage.
Wir fangen jetzt mit Lithium-Ionen an, bauen aber schon in spätestens Anfang 26 unsere erste Natrium-Ionen-Batterie. Und gleichzeitig sind unsere Geräte zu 98% für Zukunftstechnologien fähig. Dadurch, dass wir alles im Rein- und Trockenraum haben, haben wir wenig Probleme mit den Materialien, die jetzt bei Festkörperbatterien eingesetzt werden. Wir haben wenig Probleme mit zum Beispiel Magnesium oder anderen Technologien, die jetzt in der Pipeline stehen. Wir haben schon in der Auslegung alles Forschermögliche getan, um die Anlagen so zu machen, dass sie zukunftstauglich sind und in 10, 15 Jahren auch die nächste Technologiegeneration bearbeiten können.
Im Rheinraum müssen noch die letzten Arbeiten erledigt werden. Dann können all die Geräte aufgestellt werden, die für das Herstellen einer Batteriezelle benötigt werden. Unter dicken Plastikfolien versteckt, stehen die meisten davon schon in der Eingangshalle.
Bei uns kommen die Maschinen komplett aus Europa. Wir entwickeln die Maschinen gemeinsam mit europäischen Firmen, speziell mit deutschen Firmen, dass wir auch hier eine Art Showcase für diese deutsche Firma sind, dass sie größere Anlagen im Bereich Batterien aufbauen kann.
Traditionell sind deutsche Unternehmen weltweit führend bei der Ausstattung neuer Fabriken mit automatisierten Werkzeugmaschinen und Produktionsstraßen. Sobald die Fabriken im Ausland aufgebaut sind und produzieren, importiert Deutschland die Massenware, die dort hergestellt wird. Bei der Batteriezellfertigung ist es umgekehrt. Die ersten Gigafabriken, die jetzt in Europa entstehen, sind auf den Import chinesischer Werkzeugmaschinen angewiesen. An mangelndem Know-how liege das nicht, versichert Simon Lux.
In Europa haben wir die Kompetenz, diese Maschinen aufzubauen, aber es fehlt für viele Maschinenbauer ein Showcase. Wenn Sie Projektleiter sind, ob es jetzt Mercedes, VW, BMW, wer immer sind, und Sie müssen 3 Milliarden Euro Maschinen entscheiden für eine Gigafabrik, gehen Sie zu jemandem, der schon 5 gebaut hat, oder gehen Sie zu jemandem, der sagt, oh, ich habe hier eine kleine Linie, die können wir aber hochskalieren. Ich glaube, das ist so ein Henne-Ei-Problem.
In ganz Europa sind erst 8 Batteriezellfabriken in Betrieb, weitere 2 Dutzend angekündigt oder im Bau. Die größte will das schwedische Unternehmen Northvolt für fast 5 Milliarden Euro in Schleswig-Holstein errichten. 900 Millionen Euro haben der Bund und das Land dafür zur Verfügung gestellt. Doch das Großprojekt steckt in der Krise. BMW ist als künftiger Kunde abgesprungen, VW zögert und der schwedische Mutterkonzern musste in den USA Insolvenz anmelden. Die deutsche Tochter ist davon zwar nicht direkt betroffen, hat aber Probleme mit den in China eingekauften Produktionsmaschinen.
Die Maschinen funktionieren, so wie sie in China betrieben werden. Dass Northvolt den europäischen Anspruch an Qualität, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit etc. hat, hatte die Folge, dass stärkere Anpassungen nötig waren. Und diese Anpassungen innerhalb einer chinesischen Maschine zu machen, ist natürlich herausfordernd. Sprachbarriere, wie komme ich zu den technischen Zeichnungen etc., wie integriere ich Sensoren. Also die chinesischen Maschinen funktionieren. Da wird in China millionenfach produziert. Die Adaption auf europäische, schwedische, deutsche Standards ist eine Herausforderung, der sich noch viele stellen müssen.
Ein Beispiel. In den meisten chinesischen Gigafabriken wird ein giftiges Lösungsmittel bei der Beschichtung der Batterieelektroden verwendet und anschließend verbrannt. In Europa muss das Lösungsmittel eingefangen, aufbereitet und wiederverwendet werden. Ob es sogar ganz ohne giftige Chemikalien geht, soll in einem Labor der Forschungsfabrik bei Münster getestet werden, erzählt Simon Lux.
Dort geht es darum, können wir die sensiblen Batteriematerialien in Wasser prozessieren, können wir Energie sparen, Rohstoffe sparen und trotzdem die gleiche Ergebnisse erzielen wie mit organischen Lösemitteln.
Viele Fragen sind offen, um die Produktion von Batterien in Deutschland effizient und nachhaltig zu gestalten. Die erste Lithium-Ionen-Batterie hatte Sony bereits 1991 auf den Markt gebracht. Inzwischen ist sie zur billigen Massenware geworden. Doch auch für diese Technologie gibt es noch große Verbesserungsmöglichkeiten. Die Automobilindustrie setzt derzeit vor allem auf sogenannte Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien. Sie stecken bereits in einigen chinesischen Elektroautos und in der Hälfte der Tesla-Flotte. Batterien mit einer Kathode aus Eisenphosphat laden besonders schnell und kommen ohne das teure und zum Teil mit Kinderarbeit im Kongo geförderte Kobalt aus.
Moin! Moin! Also darfst du putzen.
Auch hier wird innovative Batterietechnik erforscht. Im Fraunhofer Institut für Siliziumtechnologie in Itzehoe bei Hamburg geht es allerdings nicht um Massenproduktion, sondern um Spezialbatterien in kleiner Stückzahl.
An Chemien machen wir alles, da sind wir völlig frei.
Der Physiker Raphael Richter leitet die Abteilung für Batteriesysteme.
Wir machen Lithium-Eisenphosphat gegen Graphit, aber auch gegen Lithium-Titanat. Die halten 30.000 Zyklen oder sowas und sind unglaublich leistungsfähig. Wir machen auch Standardzellen Natrium auch, wird jetzt wichtiger. Und da kommen jetzt, ich sag mal, Kunden auf uns zu, die das von uns möchten, dass wir das für sie qualifizieren. Das sind Materialhersteller. Das machen wir dann in industrienahen Zellen, damit die eben das vorweisen können und zeigen können, okay, das geht.
Die Kunden, von denen Raphael Richter spricht, sind oft sogenannte Hidden Champions, deutsche und europäische Unternehmen, deren Namen man nicht kennt, die aber in einem eng begrenzten Bereich führend sind.
Davon gibt es einige. Die sind genau in diesen Märkten dann unterwegs für die Spezial- und Hochtechnologieanwendung. Also beispielsweise die NASA wird von einem deutschen Batteriehersteller aus Bayern beliefert. Und das sieht man eben, Made in Germany Batterien, das ist immer noch ein schönes Thema.
Führend ist Deutschland auch in einem weiteren innovativen Bereich der Batteriewirtschaft. Bei der Rückgewinnung der wertvollen Chemikalien, aus denen die Zellen bestehen.
Das Recycling.
Diese Fabrik verbindet zwei Leidenschaften der Deutschen miteinander. Das Auto und das Recycling.
Kuppenheim bei Baden-Baden. Ende Oktober 2024 eröffnete Mercedes als weltweit erster Autohersteller eine Batterie-Recycling-Fabrik. Lithium, Kobalt, Nickel, Kupfer, Rohstoffe für 50.000 neue Batteriemodule sollen hier jedes Jahr aus Altbatterien zurückgewonnen werden. Die Festansprache hielt noch Bundeskanzler Olaf Scholz.
Das, was Sie hier vorhaben, ergibt Sinn. Die ganze Welt redet über De-Risking und Rohstoffsicherheit. Welch besseren Ansatz dafür könnte es geben, als die Rohstoffe wiederzuverwenden, die schon hier bei uns sind?
Die Altbatterien werden zunächst geschreddert. Aus dem bröseligen Pulver, das dabei übrig bleibt, Fachleute sprechen von Schwarzmasse, werden die Rohstoffe in einem chemischen Verfahren herausgelöst. Schon 6 Monate zuvor hatte das Münchner Start-up ToZero mit einem etwas anderen Recyclingprozess die ersten 100 Kilo Lithium aus Schwarzmasse zurückgewonnen. Xenia Milicevic-Neumann ist Mitgründerin und Geschäftsführerin des Recycling-Pioniers.
Wir sind die erste Firma, die sowas überhaupt auf europäischem Markt gemacht hat. Das heißt, ziemlich großer Meilenstein. Und jetzt sind wir in dieser Hochskalierungsphase, wo das natürlich in die Richtung von Tonnen und Kilotonnen geht. Wir nutzen keine starke Säuren. Das ist wirklich alles, was umweltfreundlich ist und was man wiederverwenden kann.
Batterie-Recycling ist eine Zukunftsbranche. Schon 2023 seien weltweit damit 10 Milliarden Dollar umgesetzt worden, schätzt der US-amerikanische Marktforscher Verified Market Research. Bis 2031 rechnet er mit einem jährlichen Wachstum von fast 6%. Und die EU plant strenge Vorgaben. Ab 2027 sollen mindestens 50% und ab 2031 mindestens 80% des Lithiums aus Altbatterien verwertet werden. Bisher müssen die Recycler allerdings auf den Ausschuss zurückgreifen, der in den Gigafabriken anfällt. Altbatterien aus Elektroautos gibt es kaum. Aus einem ganz einfachen Grund, sagt Siament Albarazi.
Das ist natürlich die Lebensdauer der Fahrzeuge und der Batterien im Markt. Wir haben gesagt, am Anfang, als das losging mit dem ganzen Thema E-Mobilität, die haben eine Standzeit und eine Lebensdauer von 8 Jahren, dann waren wir bei 12 Jahren. Mittlerweile reden wir von deutlich längeren Lebensdauern, von deutlich längeren Standzeiten auch im Markt.
Der Geologe Albarazi leitet den Arbeitsbereich Rohstoffwirtschaft in der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Anders als früher erwartet, können die Batterien sogar noch nach dem Ende der Lebensdauer eines Elektroautos weiter genutzt werden, zum Beispiel als Heimspeicher für den Strom aus einer Solaranlage. Bis sie letztlich im Recycling landen, ist die Automobilindustrie auf neu gewonnene Rohstoffe aus dem Bergbau angewiesen. Doch davon gäbe es weltweit genug, versichert der Rohstoffexperte.
Grundsätzlich ist es so, dass es geologisch keine Versorgungsengpässe gibt. Ja, geologisch haben wir genug Material zur Verfügung.
Trotzdem sei es nötig, dass Europa sich jetzt um eigene Nachschubwege für die Batterierohstoffe kümmert.
Wir haben jetzt gesehen durch den, sag ich mal, Handelskrieg, den die Amerikaner mit den Chinesen haben, dass wir für bestimmte doch sehr kritische Rohstoffe, kleine Rohstoffmärkte wie Gallium und Germanium, aber auch Antimon und die seltenen Erden, dass wir da Exportkontrollen im Markt haben, die natürlich die Versorgung deutlich einschränken können. Und teilweise eingeschränkt haben. Und vor dem Hintergrund wären wir und sind wir gut damit beraten, uns um unsere eigenen Wertschöpfungsketten zu kümmern. Wir müssen das nicht alles alleine in Europa machen. Wir haben Länder wie Kanada und Australien und andere Länder, mit denen wir partnerschaftlich zusammenarbeiten können, die große Rohstoffpotenziale haben. Und ich glaube, diese Zusammenarbeit in diesem Sektor ist mit diesen Ländern von großer Bedeutung.
Die Zukunft.
Es ist gerade mal 10 Jahre her, da galten Batteriezellen hierzulande als langweilige Standardtechnik. Zu simpel, um sich im deutschen Hochlohnland damit zu befassen. Schon bald würden sie als standardisierte Massenware auf dem Weltmarkt frei verfügbar sein. Ein Rohstoff wie Öl oder Baumwolle. So dachten die Chefs der deutschen Automobilkonzerne, allen voran Dieter Zetsche von Daimler. 2015 zog er einen Schlussstrich unter die Zusammenarbeit mit der sächsischen Litec GmbH, die bis dahin die Batterien für den elektrischen Smart gebaut hatte. Es war das Aus für eine große deutsche Batteriezellfertigung. Ein Fehler, sagt der Vorsitzende des Batterieforschungsbeirats Martin Winter.
In der damaligen Welt, war es eine globalisierte Welt, in der wir 3 fernostasiatische Länder hatten, die also in starker Konkurrenz zueinander standen und wo auch dann nachher dann Konzerne sehr stark in Konkurrenz zueinander standen. Und die verstehen sie untereinander nicht. Und das haben mir auch damals immer viele Menschen gesagt, hier aus der deutschen Industrie, wir können ja gegeneinander sozusagen fast schon ausspielen. Und inzwischen ist es aber so, dass die Welt nicht mehr so globalisiert ist. Das hat man, glaube ich, damals noch nicht so sehen können. Also auch, dass in Europa, sage ich mal so, wie jetzt Europa ein Kriegsgebiet geworden ist, was ja auch dazu geführt hat, dass die Blöcke sich nochmal verhärtet haben.
In Deutschland herrscht Katzenjammer. Denn anders als damals gedacht, hat sich die Batteriezelle zur Schlüsseltechnologie entwickelt, die auf dem weltweit wachsenden Markt der Elektromobilität über künftigen Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Und nicht nur dort. Von einer frei verfügbaren Einheitsbatterie kann keine Rede sein. Ganz im Gegenteil. Die Industrie verfügt heute über einen ganzen Zoo verschiedenster Batterietechniken und aus der Forschung kommen fast im Wochentakt weitere hinzu. Wenn die neue Bundesregierung die Rahmenbedingungen richtig setzt, dann könne Deutschland dabei noch immer mitmischen, meint Martin Winter. Überschätzen sollten wir uns aber nicht.
Aber ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir ein gutes Einvernehmen suchen sollten mit den fernostasiatischen Produzenten, einfach weil die Massenproduktion aufgebaut haben und weil wir, also wenn wir dasselbe aufbauen, eine enorme Übergangszeit haben werden und es wäre einfach dumm, dem einen abzusagen, ohne selber gut dazustehen und das, glaube ich, wird über Jahrzehnte dauern, das aufzuholen. Das wird Jahrzehnte dauern.
Das Wissen.
Innovative Batteriezellen. Wie wird Deutschland wettbewerbsfähig? Von Dirk Asendorf. Sprecherin Birgit Klaus. Redaktion Sonja Striegel. Neben Batterien soll künftig auch Wasserstoff eine wichtige Rolle bei der Stromspeicherung spielen. Die Wasserstoffwende. Verspätet, teuer, kompliziert. So heißt die Folge von Das Wissen, in der wir uns damit beschäftigt haben. Du findest sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Das Wissen vom SWR. Links zu weiteren Informationen stehen in den Shownotes zu dieser Folge.